Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zur Predigtreihe über Petrus, den ersten Jünger von Jesus. An seinem Beispiel können wir miterleben, was es bedeutet, mit Jesus unterwegs zu sein, in Höhen und Tiefen. Heute der achte Teil: Petrus verleugnet Jesus. Ich bin Pastorin Maike Sellmeier von der evangelischen Urlauberseelsorge Cuxhaven-Hadeln und ich scheue mich nicht, mit Ihnen auch diesen Tiefpunkt aus dem Leben des Jüngers Petrus zu bedenken. Im Gegenteil, ich bin Petrus dankbar, dass er uns vormacht, wie wir als Jünger und Jüngerinnen Jesu auch scheitern können und dürfen. Ich bin dankbar, dass wir durch Petrus das Vertrauen haben dürfen, dass Jesus auch mit unserem Scheitern umgehen kann, dass das nicht das Ende unseres Weges mit ihm und mit Gott ist. Für uns nimmt Jesus Gefangenschaft, Prozess und Verurteilung auf sich, damit wir vor Gott gerecht dastehen und Gottes Urteil nicht zu fürchten brauchen. Jesus tritt für uns ein. Singen wir von dem Lied Nummer 81 im evangelischen Gesangbuch Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen? Zunächst die Strophen 1 und 3, später auch die weiteren. Lasst uns beten. Gerechter Gott, barmherziger Vater, du hast uns Gebote gegeben, damit wir gut zusammenleben. Du hast uns geboten, die Wahrheit zu sagen, nicht falsch Zeugnis zu reden wider unseren Nächsten. Wir bekennen, dass wir uns nicht immer daran gehalten haben. Aus Angst, aus Schwachheit oder aus gut gemeinten Gründen sind wir ungehorsam gewesen. Wir rufen zu dir. Thank you. Herr Jesus Christus, was andere auch sagen, wie hart sie dich auch verklagen, du stehst zu dir und deinem göttlichen Auftrag. Wir bekennen, dass wir nicht immer zu dem stehen, wer wir sind, was uns wichtig ist, was wir glauben. Unsere Taufe, unser Christsein, unsere Beziehung zu dir stellen wir vor uns und anderen immer wieder in Frage. Wir rufen zu dir. Heiliger Geist der Wahrheit und der Klarheit, du bringst Licht in unsere Dunkelheit, du kannst verwandeln unsere Gedanken, Worte und Werke. Du kannst uns Einsicht und Mut schenken, trotz allem, was dagegen spricht, die Wahrheit zu sagen, uns zu dir und unserem Glauben an dich zu bekennen. Hilf uns, dich nicht zu verleugnen. Wir rufen zu dir. Herr, erbarme dich, segne unser Reden und Hören auf dein Wort. Amen. Als Evangelium hören wir heute aus Markus im 14. Kapitel in zwei Abschnitten, wie Jesus nach seiner Gefangennahme vor dem Hohen Rat verhört und verurteilt wird und wie Petrus ihn dreimal verleugnet. Und sie führten Jesus zu dem Hohen Priester, und es versammelten sich alle Hohen Priester und Ältesten und Schriftgelehrten. Petrus aber folgte ihm nach von Ferne, bis hinein in den Palast des Hohen Priesters, und saß da bei den Knechten und wärmte sich am Feuer. Aber die Hohen Priester und der ganze Hohe Rat suchten Zeugnis gegen Jesus, auf dass sie ihn zu Tode brächten, und fanden nichts. Denn viele gaben falsches Zeugnis gegen ihn, aber ihr Zeugnis stimmte nicht überein. Und einige standen auf und gaben falsches Zeugnis gegen ihn und sprachen: Wir haben gehört, dass er gesagt hat, ich will diesen Tempel, der mit Händen gemacht ist, abbrechen und in 3 Tagen einen anderen bauen, der nicht mit Händen gemacht ist. Aber ihr Zeugnis stimmte auch darin nicht überein. Und der Hohepriester stand auf, trat in die Mitte und fragte Jesus und sprach: Antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich bezeugen? Er aber schwieg still und antwortete nichts. Da fragte ihn der Hohepriester abermals und sprach zu ihm: Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus aber sprach: Ich bin's. Und ihr werdet sehen den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen mit den Wolken des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach: Was bedürfen wir weiterer Zeugen? Ihr habt die Gotteslästerung gehört. Was meint ihr? Sie aber verurteilten ihn alle, dass er des Todes schuldig sei. Da fingen einige an, ihn anzuspeien und sein Angesicht zu verdecken und ihn mit Fäusten zu schlagen und zu ihm zu sagen: Weissage uns! Und die Knechte schlugen ihn ins Angesicht.
Musik.
Wir hören weiter aus Markus im 14. Kapitel. Und Petrus war unten im Hof. Da kam eine von den Mägden des Hohenpriesters, und als sie Petrus sah, wie er sich wärmte, schaute sie ihn an und sprach: Und du warst auch mit dem Jesus von Nazareth? Er leugnete aber und sprach: Ich weiß nicht und verstehe nicht, was du sagst. Und er ging hinaus in den Vorhof, und der Hahn krähte. Und die Magd sah ihn und fing abermals an, zu denen zu sagen, die dabei stand: Dieser ist einer von denen. Und er leugnete abermals. Und nach einer kleinen Weile sprachen die, die dabei standen, abermals zu Petrus: Wahrhaftig, du bist einer von denen, denn du bist auch ein Galiläer. Er aber fing an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne den Menschen nicht, von dem ihr redet. Und alsbald krähte der Hahn zum zweiten Mal. Da gedachte Petrus an das Wort, dass Jesus zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er fing an zu weinen. Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, es geht um Macht bei diesen beiden Gerichtsverhandlungen, die auf zwei unterschiedlichen Ebenen geführt werden. Ein Bild aus dem 14. Jahrhundert von Duccio di Buoninsegna macht es deutlich. Ich versuche es uns einmal zu beschreiben. Auf der oberen Ebene des Bildes stehen sich Jesus und der Hohepriester gegenüber. Jesus ist umzingelt von Soldaten. Unten drunter, also auf der unteren Ebene, sehen wir Petrus, Jesu ersten Jünger. Im Kreis mehrere Knechte im Vorhof des Hohenpriesters und ihm gegenüber steht die Magd des Hohenpriesters. Liebe Gemeinde, hat der, der die Macht hat, auch Recht und Wahrheit für sich gepachtet? Wie kommt es dazu, dass Petrus seinen Herrn und Meister Jesus gegen seinen eigenen Willen und sein ausdrückliches Versprechen schließlich doch dreimal verleugnet? Liebe Gemeinde, wenn es um Recht und Wahrheit geht, stellen sich für mich fünf Fragen. Erstens, in wessen Haus, also in wessen Machtbereich befinde ich mich? Zweitens, wessen Gesetze gelten? Drittens, wie sind die Mehrheitsverhältnisse verteilt? Viertens, welche Autorität und Macht gebe ich dem ausführenden Richter über mein Leben und Sterben zu entscheiden? Fünftens, wie geht der Richter mit meinem Versagen um? Das heißt, gibt es eine Chance auf Begnadigung? Schauen wir uns diese Fragen nacheinander an. Die erste Frage, in wessen Haus, also Machtbereich, befinde ich mich? Das eben beschriebene Bild macht es deutlich für beide, für Jesus und de Petrus. Sie befinden sich im Palast des Hohepriesters. Das ist die höchste religiöse Autorität im Volk Israel, etwa vergleichbar mit einem Landesbischof heute. Er soll nun sein religiöses Urteil abgeben über Jesus, den er hatte gefangen nehmen lassen durch seine Knechte und Soldaten. Die Knechte unten und die Soldaten auf der oberen Ebene haben also eine wichtige Rolle, nämlich die Macht des Hohenpriesters zu demonstrieren. So empfindet es auch Petrus, als er unten im Hof des Hohenpriesters am Feuer sitzt und von einer Magd des Hohenpriesters zur Rede gestellt wird. Liebe Gemeinde, das ist nicht irgendeine Frau. Sie ist der verlängerte Arm des Hohenpriesters. Die zweite Frage, wessen Gesetze gelten? Man sollte meinen, im Palast des Hohenpriesters gelten die Gebote Gottes. Die Gebote Gottes, die Mose einst auf dem Berg Sinai empfangen hat, die er in den Gesetzbüchern der Tora niedergeschrieben hat. Sie werden in der Bundeslade, also im Allerheiligsten des Jerusalemer Tempels, aufbewahrt. Das ist der Ort, an dem Gott dem Volk Israel seine Gegenwart bleibend zugesagt hat. Und es ist der Ort, den zur Zeit von Jesus nur der hohe Priester betreten darf, weil er allein würdig ist dazu. Aber gelten diese Gesetze tatsächlich in der eben gehörten Gerichtsverhandlung? Nach dem Gesetz des Mose braucht es immer zwei Zeugen, die unabhängig voneinander eine Gesetzesübertretung des Angeklagten bezeugen. Der Hohepriester in unserer Szene bemüht sich um solche übereinstimmenden Zeugen, um der Form Genüge zu tun, doch er findet sie nicht. Also nimmt er die Sache selbst in die Hand. Ganz klar, es war von vornherein beschlossen, Jesus in diesem Schauprozess zu verurteilen. Er, der Hohepriester, ist hier das Gesetz. Demgegenüber steht auf der unteren Ebene des Bildes die Magd. Sie meint, Petrus zu erkennen als einen der Jünger Jesu. Sie zeigt mit dem Finger auf ihn. Ganz klar, wenn Jesus angeklagt ist, dann sind es auch seine Anhänger. Ganz klar, wenn Jesus verurteilt worden ist, dann gilt dieses Urteil auch für seine Jünger. Doch welcher Zweite bestätigt der Magd, dass Petrus tatsächlich ein Jünger von Jesus ist? Jesus schweigt still, solange die Verhandlung läuft. Erst als der Hohepriester ihn nach seiner Identität fragt, antwortet Jesus mit der Wahrheit. Das heißt, er steht zu sich und seinem göttlichen Auftrag. Und wie ist das mit Petrus auf der unteren Ebene? Warum antwortet er der Magd überhaupt, könnte man fragen. Hätte er nicht besser den Mund gehalten? Und als er antwortet, ja, warum steht er nicht zu sich und dem, was er ist, nämlich ein Jünger Jesu? Und da, liebe Gemeinde, spielt offenbar die dritte Frage eine nicht unerhebliche Rolle. Die dritte Frage lautet, wie sind die Mehrheitsverhältnisse verteilt? Petrus und Jesus, beide sind sie umgeben von Menschen auf dem Bild, die ihnen feindlich gesinnt sind. Sie stehen allein auf weiter Flur. Doch wie unterschiedlich gehen die beiden damit um. Jesus lässt sich davon nicht hörbar beeindrucken. Er ist zwar im Palast und Machtbereich des hohen Priesters, aber was ist das schon? Als Sohn Gottes hat er im himmlischen Thronsaal einen ewigen Platz an der rechten Gottes des Vaters. Da kann er ruhig und gelassen sich und seine Position vertreten, nach dem Motto, hier stehe ich und kann nicht anders. Petrus dagegen ist von dem Autoritätsanspruch des hohen Priesters zumindest verunsichert. Noch dazu ist er der einzige Jünger Jesu, der sich so weit vorgewagt hat, bis in die Höhle des Löwen. Bei allem Wagemut lässt sich da eine gewisse Angst nicht verleugnen. Wären sie zu zwölft hier vertreten, sähe die Sache vielleicht anders aus. Dann wäre es viel einfacher, dazu zu stehen, wer man ist und wem man nachfolgt. Als ihm nun die Magd des hohen Priesters gewissermaßen die Pistole auf die Brust setzt, meint Petrus antworten zu müssen. Doch statt zu sich und Jesus zu stehen, verleugnet er Jesus. Und das nicht nur einmal, sondern gleich dreimal. Es ist also kein Versehen, kein reflexartiges, oh, das ist mir so herausgerutscht. Je länger, je mehr Petrus abwehrt, Jesu Jünger zu sein, desto bewusster geschieht es. Warum? Da spielt die vierte Frage die entscheidende Rolle. Welche Autorität und Macht gebe ich dem zuständigen Richter, über mein Leben und Sterben zu entscheiden? Thank you. Gemeinde für Jesus ist klar. Der Hohepriester kann mich zwar zum Tode verurteilen, aber mein Leben und Sterben sind immer noch in Gottes Hand. Der Hohepriester ist nicht Gott, auch wenn er sich göttliche Autorität anmaßt. Für Petrus ist das nicht so klar. Er hat in Jesus zwar den Christus, den Sohn Gottes, erkannt und bekannt, aber das war in einer ganz anderen Situation. Da waren sie im Norden Israels, in Caesarea Philippi. Da waren sie unter sich, Jesus und seine Jünger. Da hatte Jesus sie gefragt, wer sagt ihr, dass ich sei? Das, liebe Gemeinde, war ein Heimspiel mit versammelter Fangemeinde drumherum. Da ist der Jubel ein leichtes. Gibt es doch nichts zu befürchten, wenn man solch eine Außenseiterposition vertritt. Doch hier, im Dunstkreis des hohen Priesters, steht die Autorität Jesu auch für Petrus in Frage. Ist er denn wirklich Gottes Sohn? Gerade sieht es nicht so aus. Momentan bedeutet die Zugehörigkeit zu ihm den Tod. Ist das Gottes Wille? Gott will doch das Leben. Kann ich mich dann noch zu Jesus bekennen, wenn es mich das Leben kostet? Petrus entscheidet sich dafür, das eigene Leben zu schützen und verleugnet Jesus dreimal. Er tut es willentlich, aber nicht leichten Herzens. Es tut ihm wahrhaftig leid, dass er sich so entschieden hat, und er weint bittere Tränen darüber. Er weiß, dass er sein Versprechen gebrochen hat, und er erinnert sich daran, dass Jesus ihm das schon vorher auf den Kopf zugesagt hatte: Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen, du Petrus, auf den ich meine Gemeinde bauen möchte. Da stellt sich die fünfte und letzte Frage. Wie geht der Richter mit meinem Versagen um? Das heißt, gibt es eine Chance auf Begnadigung? Liebe Gemeinde, Jesus weiß, dass der Richter, vor dem er gerade steht, nur eines im Sinn hat, ihn, den Konkurrenten, zu beseitigen. Der Hohepriester denkt ja gar nicht darüber nach, ob Jesus tatsächlich Gottes Sohn sein könnte. Es geht hier eben nicht um Wahrheit. Dem Hohepriester geht es darum, seinen eigenen Machtanspruch durchzusetzen. Und da ist ihm jeder im Weg, selbst Gott. Das, liebe Gemeinde, ist die Erbsünde, die durch Adam und Eva in die Welt gekommen ist. Sein Wollen wie Gott. Gott nicht als Autorität über sich anerkennen. Und damit auch nicht sein Wesen als Gnade und Barmherzigkeit. Darum, liebe Gemeinde, musste Gott selbst sich dieser Unbarmherzigkeit des Hohenpriesters stellen, um sie durch den Tod hindurch zu überwinden. Jesus steht für den Richter, der den Sünder eben gerade nicht verurteilt. Jesus geht für ihn in den Tod, geht auch für Petrus in den Tod. Petrus versagt gründlich in dieser Nacht. Seine eigenen Kräfte reichen nicht aus, sein Versprechen Jesu gegenüber zu halten. Doch Jesus wird ihn aufrichten. Nach seiner Auferstehung wird Jesus ihn dreimal fragen: Petrus, Hast du mich lieb? Und mit dieser Frage wird er seinen ersten und treuesten Jünger aus der Hölle des Versagthabens erlösen. Amen. Lassen Sie uns mit Petrus beten. Herr Jesus Christus, wenn andere dich verklagen, will ich in deiner Nähe sein. Wenn andere falsch Zeugnis sagen, fällt es schwer, still zu sein. Was ich will, ist das eine. Was ich tue, das andere. Vergib mir meine Schuld. Herr Jesus Christus, wenn andere dich verhöhnen, will ich für dich sprechen. Wenn andere dich mit Dornen krönen, spüre ich mein Herz zerbrechen. Was ich will, ist das eine. Was ich tue, das andere. Vergib mir meine Schuld. Herr Jesus Christus, wenn andere mich fragen, ob ich zu dir gehöre, hab ich Angst und sage, nein, darauf ich schwöre. Ich will es nicht und tu es doch. Vergib mir meine Schuld. Herr Jesus Christus, wenn andere mich fragen, bist du ein Christ? Höre ich mich sagen, ich weiß nicht, was das ist. Ich will es nicht und tu es doch. Vergib mir meine Schuld. All unsere Schuld, all unser Versagen legen wir in das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, und empfangen sein Erbarmen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.
Bleibe deiner